Mit diesen Liedern und Gebeten im Ohr wollen wir uns den Text anschauen aus 1. Petrus Kapitel 3, Verse 13 bis 17. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch übel nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. 1. Petrus Kapitel 3, 13 bis 17. Wenn man dieser Predigt jetzt irgendwie einen Titel geben würde, dann habe ich mir gedacht, würde das zum Beispiel lauten Hoffnung auf der Anklagebank oder auch Hoffnung in Herausforderungen, in herausgeforderten Zeiten. Und drei Themen stehen so im Zentrum dieses Textes oder die wir aufgreifen wollen. Und das eine ist der Kontext, also das Umfeld von diesem Text und von uns, der christliche Charakter, der darin zur Sprache kommt, und dann die Hoffnung in Christus, die auch in enger Verbindung steht mit diesem Wort Apologetik, auf das wir auch kurz eingehen werden. Starten wir aber mit dem ersten, dem Kontext, also zu dem Umfeld. Wir gehen jetzt gar nicht tiefer auf das ein bei Petrus, aber zusammengefasst würde ich sagen, ist diese Zeit eine, in der die absolut realistische Möglichkeit, sogar eine Wahrscheinlichkeit besteht, als Christen in irgendeiner Form Anfeindungen zu erleben. Das ist zu Zeiten von Petrus jetzt noch gar nicht so eine staatliche Verfolgung oder sowas, aber soziale Konsequenzen irgendwie. Da ist so eine Stimmung in der Luft. Und ich glaube, diese Stimmung in der Luft ist etwas, was auch zu uns passt. Viele haben es inzwischen mitbekommen, dass wir vor ein paar Wochen diesen Einbruch auf unserer Gemeindehausbaustelle hatten, wo zwei Männer eingebrochen sind und dann angefangen haben, dort zu vandalieren und einige Gegenstände, Rohre und so Sachen absichtlich zerstört haben. Die Beweggründe und so kenne ich nicht von den beiden, ich kenne die beiden nicht, aber das wurde mutwillig getan. Es ist auch tatsächlich nicht das erste Mal, auch nicht an unserem Gemeindehaus. Vielleicht erkennt ihr das alte Haus wieder und seht so ein paar Sachen, die da auch in der Vergangenheit schon mal so dran gesprayt oder dran geschrieben wurden. Weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, ich lese nicht vor, aber genau. Also es ist auch nicht das erste Mal, dass sowas auch an unserem Gemeindehaus passiert, dass vandaliert wird und offensichtlich auch feindliche Gesinnung dahinter steckt. Und mir geht es jetzt überhaupt nicht darum, uns damit Angst zu machen oder irgendwie in so eine Panik zu verfallen. Aber ich glaube, es kann ein Ausdruck sein von einer Stimmung, einer auch wachsenden Stimmung vielleicht, die wir nicht nur an unserem Gemeindehaus beobachten, sondern die sich über mehrere weiter ausstreckt. Und die wollen wir uns ein bisschen anschauen. Gerade in letzter Zeit, wenn ihr irgendwie medial das auch verfolgt, sind auch einige Dokus so rausgekommen, die auch gerade den christlichen Glauben, die Kirche und so auch sehr kritisch betrachten. Und manches sicherlich auch zu Recht. Ich will jetzt nicht einfach alles schönreden, aber man merkt, dass da irgendwie was anderes im Gange ist, was vielleicht vor 10, 15 Jahren noch gar nicht so präsent war. Jedenfalls nicht an der Oberfläche. Vielleicht habt ihr das auch in anderen Medien mitbekommen. In Leipzig gibt es eine Freikirche, die haben seit einigen Jahren ein Café betrieben, ein christliches Café, aber ein ganz normales Café einfach, aber von der Freikirche, und die mussten jetzt gerade vor kurzem schließen, weil sie konstant Vandalismus ausgesetzt waren, Anfeindungen ausgesetzt waren von Buttersäure und Sprays und Steine durch die Scheibe und alles Mögliche, und jetzt sind sie dicht, weil das einfach unfassbar viel Geld gekostet hat, das aufrechtzuerhalten und auch viel anderes mit einem natürlich macht. Es gibt eine Organisation, die nennt sich kurz OIDAC, also O-I-D-A-C, OIDAC. Die verfolgen quasi vielleicht ein bisschen ähnlich zu Open Doors, gerade in Europa bringen die so einen Index raus über Verfolgung von Christen in Europa oder Anfeindung von Christen in Europa. Das ist auch staatlich, also auch EU und so greift die Zahlen von denen auf, also das ist schon was Anerkannteres. Und die kommen zu dem Schluss, die bringen jedes Jahr Berichte raus, und die kommen zu dem Schluss, dass in Europa und da ganz speziell auch in Deutschland immer mehr Fälle von gezielter Anfeindung gegenüber Kirchen und Christen zunehmen. Jetzt, vielleicht habt ihr heute auch die Nachrichten verfolgt, und als ich das heute Morgen so meine Nachrichten durchgelesen habe, was in Deutschland gerade los ist, habe ich mir gedacht, ja, und wir sind auch nicht die Einzigen. Also es soll auch nicht darum gehen, dass irgendwie jetzt nur die Christen angefeindet werden. Auch viele andere Menschen werden angefeindet, und Anfeindung ist niemals etwas Gutes, aber es wird in den Zahlen und auch vielleicht in mancher Wahrnehmung deutlich, dass sich auch gegenüber der Kirche und dem christlichen Glauben etwas verändert in der Atmosphäre, in der Stimmung, die so da ist im Land. Und da fand ich diesen Text sehr passend. Zwei Wege, nämlich die irgendwie so instinktiv, glaube ich, oft dann in uns aufkommen, ist der eine ist der Gegenangriff. Feuer mit Feuer. Ne? Wenn uns jemand was Böses tut, dann halten wir dagegen. Dann schießen wir dagegen. Und auch das gibt es genügend Christen, die so handeln. Die dann Feuer mit Feuer bekämpfen wollen. Der andere Reaktion ist vielleicht Rückzug. So, okay, wir versuchen einfach für uns zu bleiben. Wir versuchen uns eher bedeckt zu halten, ob das jetzt mit einem Gebäude ist oder in eurem ganz persönlich privaten Leben, eher so der Rückzug. Lieber nichts riskieren, lieber sich dem nicht aussetzen. Gegenangriff oder Rückzug. Gerade bei dem Rückzugsphänomen oder Rückzugsverhalten gibt es so ein Phänomen, das nennt sich Selbstzensur, was auch von dieser EUDAG-Organisation zum Beispiel beobachtet wird, dass immer mehr Menschen generell in Deutschland, aber auch Christen, sich selbst zensieren. Also nicht, dass der Staat sagt, ihr dürft eine Meinung nichts haben, sondern dass wir selbst sagen, ich halte lieber den Mund und ich gebe lieber eine Meinung nicht preis, weil ich die Folgen daraus fürchte. Das ist auch politisch so, dass inzwischen, haben Sie in dieser Erhebung gesagt, 75% der Menschen in Deutschland lieber keine politische Meinung äußern, aus Angst vor Konsequenzen. Aber das gilt auch im Speziellen wiederum für Christen, die auch oft sagen, ich zensiere lieber meine eigene Meinung, aus Angst vor Konsequenzen. Vielleicht ist es auch was, worin du dich wiederfindest, wo du sagst, ah, lass ich lieber mal gerade sein, so am Stammtisch oder in der Grillrunde oder wo auch immer das ist, weil ich weiß genau, wenn ich da jetzt was sag, dann kommt der Gegenwind. Dann stehe ich in dem oder dem Licht da. Vielleicht erkennst du es auch gar nicht. Vielleicht lebst du in einer Welt, wo das überhaupt nicht präsent ist. So. Und dann ist es auch mega schön für dich. Das ist super. Unsere Straßeneinsätze, die wir machen in der Stadt, sind sehr friedlich bisher, sehr wohlwollend. Also es ist nicht so, als wäre das alles irgendwie dramatisch und nur schwarz. Es soll uns keine Angst machen. Aber ich glaube, es beschreibt eine Atmosphäre. Und Angst ist ein guter Instinkt, da kommen wir gleich drauf, aber nie ein guter Ratgeber. Also es soll nicht um Angst gehen als Ratgeber. Und es soll auch nicht darum, uns jetzt als in so eine Opferrolle zu stecken. Ich glaube, auch das ist manchmal so eine Gefahr, dass man dann anfängt, ob jetzt Christen oder andere, man sich dann selbst in so eine Opferrolle versetzt und es nur noch aus dieser Perspektive betrachtet. Aber ich glaube, gerade als Christen haben wir in Jesus alles, was uns geschenkt ist. Wir brauchen uns nicht in eine Opferrolle selbst drängen. Jetzt schauen wir uns diesen Text mal ein bisschen genauer an. In Vers 13, wer würde euch schaden wollen, wenn ihr euch bemüht, das Gute zu tun? Klingt logisch, oder? Klingt einleuchtend, klingt schön. Wenn ich jemand freundlich an der Tür begrüße, warum sollte der mich anmaulen? Oder wenn wir uns diakonisch für die Armen und Ausgegrenzten einsetzen würden, warum sollten dann die Menschen sagen, ihr seid doch so richtig miese Übeltäter? Also der Spruch macht Sinn. Wenn wir Gutes tun, begegnet uns grundsätzlich auch Gutes im Leben. Tatsächlich, das Buch der Sprüche in der Bibel basiert viel auch auf so einer Logik, so eine grundlegende Lebensweisheit. Das macht einfach Sinn. Wenn man das Leben beobachtet, ist das die Tendenz. Aber es ist eben nicht die ganze Wahrheit. Es trifft nicht immer die Realität, oder? Gerade im Kontext von diesem ersten Petrusbrief und eigentlich auch dem ganzen Neuen Testament ist klar, dass dieses ein Prinzip sein mag, aber kein Naturgesetz, kein Versprechen an uns ist. Das wird auch im nächsten Vers deutlich. Wenn ihr aber trotzdem, obwohl ihr Gutes tut, leiden müsst, weil ihr tut, was vor Gott recht ist, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Hier steckt eine wichtige Unterscheidung drin. Als Menschen allgemein und auch als Christen speziell müssen wir uns manchmal ehrlich hinterfragen und überlegen, ob wir manches auch ertragen und erdulden und erleiden im Leben, weil wir uns da selbst reingefahren haben. Unser eigenes Verhalten, unsere eigenen Entscheidungen auch uns in Dinge bringen, die dann zu solchen Konsequenzen führen. Eben nicht das, wo es vor Gott gerecht und gut ist. Manchmal sind wir einfach unsensibel und lieblos. Manchmal sind wir rechthaberisch und überheblich. Manchmal sind wir zornig und aufbrausend und manchmal sind wir egoistisch und einfach nur auf uns bedacht. Und wenn wir dann erleben, dass Menschen schlecht über uns reden und uns anfeinden, dann können wir nicht mit so einer falschen Heiligkeit sagen, ja, alles für den Herrn. Sondern müssen wir auch uns selbst prüfen, mit welcher Haltung leben und begegnen wir den Menschen. Das, was hier nämlich das qualifiziert, ist, weil ihr das tut, was vor Gott gerecht ist. Wenn ihr deswegen Anfeindung erlebt. Das ist das entscheidende Kriterium, das auch schon Jesus in seiner Bergpredigt übrigens an den Tag bringt. Und auch hier müssen wir selbstkritisch sagen, ja, auch unter Christen, unter Gemeinden und Pastoren gibt es einige, wo ich sagen würde, ja, da ist viel Lieblosigkeit, viel Überheblichkeit dabei. Und dann ist es manchmal auch nachvollziehbar, warum manche Menschen so darauf blicken, wie sie es tun und so darauf reagieren, wie sie es tun. Auch da dürfen wir nicht einfach alles schön malen. Und auch das greifen die Medien stark auf. Aber das ist eben nicht das, was Petrus und auch nicht, was Jesus vor Augen hat, sondern tut Gutes. Petrus beschreibt in diesem ganzen Abschnitt vom Kapitel 3 auch noch ein bisschen detaillierter, welcher Charakter eigentlich dahinter steckt, hinter so einem Verhalten, das er hier vor Augen hat. Da schreibt er zum Beispiel in Vers 8 von Mitgefühl und geschwisterlicher Liebe, Barmherzigkeit und Demut. Das hat er primär unter den Christen im Blick, aber es geht auch über diesen Rahmen hinaus. In Vers 9 schreibt er, vergeltet nicht Böses mit Bösen, nicht Schimpfwort mit Schimpfwort, sondern entgegnet gute, segnende Worte. Denn Gott hat euch berufen, ein Segen zu sein. In Vers 11 schreibt er, müht euch um Frieden. In Vers 13 schreibt er, tut gute Taten und lebt ein vorbildliches Leben. In Vers 16. Also der ganze Abschnitt ist eigentlich gespickt mit Hinweisen, was für ein Verhalten er erwartet, was für ein Charakter eigentlich dahinter stehen sollte. Petrus betont es immer wieder in diesem kurzen Abschnitt, wie wichtig unser Charakter ist, unser Verhalten und unsere Lebensführung, gerade in einem Szenario und im Umfeld, wo wir erleben, dass unsere Botschaft mit viel Misstrauen betrachtet wird, wo vielleicht sogar Anfeindung gegen Gottes Botschaft und vielleicht sogar Gewalt dem entgegenstößt. Deswegen können wir vielleicht als Quintessenz an diesem Punkt festhalten, seid Eiferer des Guten. Das ist unser Auftrag. Ihr seid berufen zu segnen. Seid Eiferer des Guten. Dieses Wort bemüht ist das Wort Zelot, also ein Eiferer nach dem Guten. Unabhängig davon, wie wir behandelt werden im Übrigen. Davon redet Petrus hier nicht. Sondern unabhängig davon sollen wir Eiferer des Guten sein. Und das stellt uns natürlich vor die Frage, wo trifft es auf dich und auf mich, auf uns in unserem Leben zu? Wo können wir nach dem Guten eifern, unabhängig davon, was die anderen machen? Wo in deinem Leben begegnest du solchen Situationen, wo es dich herausfordert, nicht Schimpfwort mit Schimpfwort oder Böses mit Bösem, sondern ein Eiferer des Guten zu sein? In Vers 12 in demselben Buch schreibt Petrus, denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn ist aber gegen die, welche Böses tun. Zwei ganz konkrete Dinge gibt Petrus uns jetzt hier noch mit auf dem Weg für so eine Situation. In Vers 14 und 15, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, also derer, die euch einschüchtern, euch anfeinden. Seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Also die erste Botschaft, fürchte dich nicht. Das klingt irgendwie zu einfach. Es ist auch manchmal nicht so einfach, aber fürchte dich nicht. Du hast keinen Grund dazu. Stattdessen haltet fest an Christus, der uns auch seinen Geist gibt, der nicht ein Geist der Furcht ist, sondern Liebe, Kraft und Besonnenheit. Nicht Furcht, sondern Liebe, Kraft und Besonnenheit. Haltet Christus, den Herrn, in euren Herzen heilig, sagt er, statt Furcht. Das ist das, was ihr tun sollt. Ich finde es eine etwas ungewöhnliche Formulierung, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, weil meistens lesen wir, seid heilig, also als Auftrag an uns, oder Gott sagt über sich selbst, ich bin heilig. Und hier heißt jetzt aber, wir sollen Christus heilig halten. Und dann auch noch in unseren Herzen. Und ich finde diesen Begriff immer so ein bisschen beladen, weil für mich ist das so, das ist so ein dahingesagter Spruch, ja, Jesus wohnt in meinem Herzen. Und dann frage ich mich, ja, was genau meint man damit eigentlich? Jesus wohnt in meinem Herzen. Aber haltet Christus in euren Herzen heilig. Petrus teilt hier tatsächlich keinen völlig neuen Gedanken. Dieser Gedanke ist eigentlich schon uralt, auch zu Petrus' Zeiten schon. Er greift dann nämlich zurück auf einen Propheten, auf den Propheten Jesaja, der auch schon zu einer Zeit an das Volk Gottes geschrieben hat, die ebenfalls in ziemlicher Bedrängnis bevorstand. Und da schreibt Jesaja in Kapitel 8, Vers 13: Denn der Herr der Herrscher, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Bei mir löst es immer so diese Frage aus: Kann Angst eigentlich auch was Gutes sein? Angst ist meistens eher negativ behaftet. Kann Angst was Gutes sein? Das erste Bild, das in meinem Kopf so aufgeploppt ist, auch heute wieder, war das genau dieser Fall. Unser jüngster Sohn, gerade so eins, robbt mit Elan auf die Bettkante zu, ohne jegliche Furcht und Angst. Und wenn da nicht eine rettende Mutter oder so dahinter steht, dann stürzt er einfach diese Bettkante hinunter. Unser ältester Sohn geht nicht die Bettkante runter, aber den Baum rauf bis in die kleinsten Ästchen und da auch wenig Furcht. Und manchmal ist Furcht vielleicht auch was Gutes für uns. Der Instinkt zumindest, etwas zu fürchten und zu wissen, da ist Gefahr. Ich habe dann auch überlegt, als ich in Nepal zum Beispiel gewohnt habe eine Zeit lang, und da gibt es viele Straßenhunde und auch Wachhunde. Wenn man dann abends durch die Dämmerung fährt und da werden diese Hunde aktiver und du fährst so mit dem Fahrrad und dann kommt einer dieser Hunde zähnefletschend und bellend auf dich zu, steigt der Adrenalinpegel so ein bisschen, weil da Furcht ist und Angst ist und man tritt ein bisschen schneller in die Pedale, anstatt vor sich hin zu schlendern. Also Angst kann auch was Gutes sein. Der Instinkt der Angst kann was Gutes sein. Vielleicht können wir hier zugespitzt sagen, wirft Petrus und Jesaja die Frage auf: Fürchten wir das Richtige? Wofür fürchten wir uns? Jesaja fokussiert hier zumindest, wir sollen nicht fürchten, was die Menschen tun, sondern wir sollen, ich mache es mal aus, eine gute, gesunde, respektvolle Furcht vor Gott haben, der auch unser liebender, unser gnädiger Vater ist, aber auch ein gerechter Gott, der das Unrecht nicht ewig duldet und sich nicht ewig spotten lässt. Das ist angemessen. Petrus greift das auf, formuliert es aber tatsächlich ein bisschen um. Er redet hier nicht mehr von dieser Furcht vor Gott, sondern er formuliert es so: Heiligt Christus den Herrn in euren Herzen. Nicht die Furcht, nicht die Sorgen sollen diesen Raum einnehmen in uns, sondern Christus soll diesen Raum einnehmen. Der Schaden, den Menschen uns zufügen können, auch tatsächlich, kann niemals den Segen aufwiegen, den wir in Christus haben, sagt er hier. Und Jesus soll einen Platz in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserem ganzen Dasein einnehmen, der unangefochten ist. Der komplett anders ist als alles andere, was in uns Platz hat. Das bedeutet dieses Heiligen hier auch. Das ist etwas Einzigartiges, Unangefochtenes, eine Alleinstellung, die in deinem Leben und in deinem Herzen für Christus ist. Und er beschreibt es selbst, nämlich als Herr und als Gott, als Kyrios. Das ist dieser Begriff, den er dann auch Jesus gleichstellt mit Gott aus dem Alten Testament. Der Herr, nur er ist dieser. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Vers. Wenn all das also so ist, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und mit Ehrerbietung. Ich habe eingangs schon dieses etwas sperrige Wort, vielleicht Apologetik, benannt, und das ist der Vers, wenn es gibt Apologetik als Dienst unter vielen Christen und Gemeinden und so, und das ist immer der klassische Vers dafür. Das bedeutet nichts anderes als die Begründung oder die Verteidigung unseres Glaubens. Das kommt daher, dass dieses Wort Verantwortung hier ist im Griechischen Apologia, Apologetik, und es bedeutet, für den Glauben einzustehen, ihn für glaubwürdig zu verteidigen, wo vielleicht Anfragen und Zweifel daran bestehen, an dieser Glaubwürdigkeit, das zu verteidigen. Nicht nur das Wahre, wie das auch immer wieder in unserem Kontext ist, kann man das überhaupt glauben, sondern auch vielleicht das Gute und das tatsächlich Schöne an der christlichen Botschaft zu verteidigen. Das ist tatsächlich auch das, worum ich jetzt in den letzten Monaten mich mit meiner Masterarbeit zentral gedreht habe, um genau dieses Thema. Und vielleicht auch an der Stelle kein Werbeblock, mehr eine Einladung, die ihr schon gehört habt. Im Herbst wollen wir genau über diese Fokussierung, diesen Themenbereich Apologetik, also die Glaubwürdigkeit des Glaubens, ein Seminar auch mit 8 Abenden machen, wo es genau um diese Fragen gehen soll. Was sind eigentlich für Gegenangriffe, Gegenfragen, auch in uns manchmal und natürlich auch in der Welt, die den Glauben vielleicht als unglaubwürdig darstellen oder wirken lassen? Was Petrus hier jetzt aber fordert, ist nicht in erster Linie irgendwie abstrakte Konzepte, die wir verteidigen sollen. Er fordert hier eigentlich was ganz Konkretes von jedem von uns. Und etwas, was jeder von uns, der Jesus kennt und nachfolgt, in sich trägt. Er sagt, wir sollen von der Hoffnung zeugen, die in uns ist. Nicht Konzepte, nichts Abstraktes, sondern was ist die Hoffnung durch Jesus in dir und in mir? Deswegen auch hier Apologetik, diese Begründung und Verteidigung des Glaubens, ist nicht nur was für Spezialisten und für die irgendwie für Wissenschaftler und Philosophen und all diese Menschen, sondern es ist eigentlich die Bereitschaft, in dir und in mir von der Hoffnung zu sprechen, die uns ausfüllt oder zumindest ausfüllen sollte. Die Bereitschaft und auch ein Stück weit die Fähigkeit, das zu tun. Insbesondere dann, weil Petrus interessanterweise hier nicht sagt, geht zu jedem und drückt ihm eure Meinung auf, sondern wenn ihr darauf angesprochen werdet, wenn es zur Sprache kommt, dann sei bereit. Dann ist deine Chance. Dann zieh nicht zurück. Zensier dich nicht selbst. Vielleicht, weil wir jetzt uns auch viel um den christlichen Charakter gedreht haben, vielleicht, weil deswegen Leute nachfragen und sagen, irgendwie, ihr tickt doch anders. Warum? Und wir sollen es natürlich in derselben Haltung, die Jesus auch hatte, überheblich und angriffslustig. Was schreibt er hier? In Sanftmut und Ehrerbietung. Das ist die Haltung. Nicht rechthaberisch, nicht ich sage dir jetzt, wie es alles zu laufen hat. In Sanftmut und Ehrerbietung, trotzdem mit Überzeugung. Und jetzt kam in mir noch so dieser Gedanke auf, ne? Glaube wird oft auch betrachtet als so ein Trostpflaster. Irgendwie, ja, die Welt ist kaputt und schlecht, machen wir so ein Trostpflaster drüber und dann fühlt es sich besser an. Ich habe ein paar Trostpflaster mitgebracht. Bei uns zu Hause sehen die dann so aus, hier mit Captain America und Iron Man und Hulk und ein paar Zootieren und Paw Patrol. Also wisst ihr, was bei uns gerade so läuft. Und das ist so der klassische Fall. Ein Kind fällt hin, schlägt sich das Knie auf, im schlimmsten Fall blutet es noch, dann ist Land unter. Und man weiß genau, naja, es ist halb so wild. Man weiß aber auch, wenn ich ein Pflaster drauf mache, dann ist es sofort besser. Das Pflaster hat eigentlich überhaupt keine Funktion. Es heilt in dem Fall jetzt gar nichts, das Knie ist genauso aufgeschlagen, aber plötzlich kann das Kind wieder spielen und rennen. Das ist für mich der Inbegriff eines Trostpflasters. Es eigentlich ändert es nicht wirklich etwas. Es lässt das Ganze halt ein bisschen schöner ausschauen. Anstatt dem Kratzer sehe ich jetzt Iron Man oder so. Das ist ein Trostpflaster. Und ich glaube, das ist ein Blick, den viele auch auf Religion im Ganzen und christlichen Glauben im Speziellen haben. Ja. Wenn es euch gut tut. Manchmal wird es auch als Krücke bezeichnet oder so. Und ich glaube, die Hoffnung, die wir in uns haben, ist natürlich so viel mehr als ein Trostpflaster, dass wir so über die Probleme und Leiden dieser Welt drüber kleben und sagen, naja, dann wird es schon irgendwie. Aber davon müssen wir auch zeugen können. Davon müssen wir auch reden können. Und Petrus regt genau das hier an, dass wir wissen und weitersagen können, warum unser Glaube, unsere Hoffnung in Jesus weit mehr ist als ein einfaches Trostpflaster, das eigentlich keinen Unterschied macht und sich nur einfach nur besser anfühlt. Mit Herz und mit Verstand glauben zu können, zu wissen, dass ich, was ich glaube, hat auch Hand und Fuß, nicht weil wir alles erklären können, aber weil es gute Gründe dafür gibt. Und weil unser Glaube mehr ist als einfach nur so ein Pflaster. Einerseits kann diese Hoffnung, von der wir zeugen, vielleicht was ganz Persönliches in dir sein. Dass du sagst, ja, ich habe da eine ganz persönliche Geschichte mit Jesus und die zeugt von dieser Hoffnung in mir. Und ich glaube, das kann ein starkes Zeugnis sein. Ich glaube, was Petrus noch konkreter in diesem Fall vor Augen hat, ist aber die Hoffnung, die alle Christen gemeinsam teilen und die sie auch verbindet, die sie eins werden lässt am Ende. Und das ist die Hoffnung des Evangeliums. Das ist das, was ich glaube, was er hier am stärksten vor Augen hat. Diese Hoffnung und Zuversicht, dass Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch, am Kreuz alle Schuld auf sich nimmt. Alles Schlechte, alles Zerstörerische dieser Welt, jede Feindschaft gegen Gott auf sich nimmt. Diese Hoffnung zu wissen, Jesus ist 3 Tage später aus dem Grab tatsächlich wieder auferstanden und hat all das überwunden, was er ans Kreuz getragen hat. Und damit macht er einen Weg zu einem völlig neuen Leben frei. In einer völlig neuen Gemeinschaft und in einer Freundschaft mit Gott. Für jeden, der daran glaubt. Diese Hoffnung zu wissen, er hat das Böse in Kreuz und Auferstehung bereits besiegt und er wird eine Welt wiederherstellen, in der das alles keinen Platz mehr hat, in dem all das weichen muss. All das, was uns jetzt zu schaffen macht und dann uns wirklich nichts mehr trennen wird von der Herrlichkeit und von der Liebe Gottes, in der es eben keine Dunkelheit, keine Schatten, kein Übel mehr sein wird. Ich glaube, das ist eine Hoffnung, die hoffentlich in uns schlägt. Einige von uns kennen vielleicht diese vier Punkte, the four, um so das Evangelium zu erklären, mit dem Herz und dem dann Geteiltzeichen und dem Kreuz und dann dem Fragezeichen, willst du es glauben? Eine andere Variante, das vielleicht zu erzählen, ist die biblische Erzählung als auf Englisch home away home. Also zu Hause, fern von zu Hause und wieder zu Hause. Diese biblische Erzählung, dass es einen Ort gibt, den Gott eigentlich für uns bestimmt und geschaffen hat, aber wir davon so weit entfernt sind. Und dass es Gottes Ziel und Wunsch ist, uns wieder zurückzuführen zu dem, wofür wir geschaffen und bestimmt sind. Und je nachdem, mit wem du dann sprichst, musst du das natürlich ein bisschen anders vielleicht beschreiben und ausmalen. Aber ich finde, das ist ein ganz hilfreiches Framework, also so Raster, vor Augen zu haben, um das so ein bisschen greifbarer zu machen. Was ist eigentlich das, was die biblische Botschaft uns offenbart? Gott möchte uns wieder heimholen. Und das ist das, wonach unser Herz sich sehnt, vielleicht oft unwissentlich. Wonach sich diese Welt auch, diese ganze Welt sehnt, wo wir eigentlich hingehören. Und das ist eine Hoffnung, die wir in uns tragen und von der wir bereit sein sollen, Rechenschaft zu geben, wenn wir dazu aufgefordert sind. Jetzt ist es gerade bei diesem letzten Aspekt so, die Bibel gibt uns ja gar nicht so viele Details über diese Ewigkeit, also wieder zu Hause sein. Wir wissen nicht so allzu viel darüber. Und ich fand eine ganz passende Illustration, die ich vor kurzem gehört habe. Stell dir vor, du kommst in ein Zimmer rein, und da sitzen ein paar Leute auf dem Sofa und die schauen Fernsehen. Aber du kommst quasi so rein, dass du nicht den Fernsehbildschirm siehst, sondern du siehst nur die Leute. Du siehst, wie sie den Bildschirm anschauen. Und du beobachtest sie so einen Moment lang, ihre Gesichter, ihre Mimik und so. Und du merkst, dass plötzlich in ihren Gesichtern so richtig Freude und Entzückung aufsteht. Ich kenne das manchmal auch von unseren Kindern, wenn die irgendwas anschauen und irgendwie kommt dann plötzlich in ihnen so ein Strahlen, manchmal ist es dann noch zum völlig ungekünstelten Lachen, das ist aus tiefstem Herzen heraus. Und du siehst einfach nur diese Reaktion in den Menschen. Du siehst den Bildschirm nicht, was sie sehen, aber du siehst die Reaktion. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was die Bibel uns gibt. Wir sehen nicht das, was auf dem Bildschirm ist, die Details, was alles genau dort sein wird. Aber wir sehen die Reaktion darauf, aus dem, was uns offenbart wird, dass das voller Freude, voller Entzückung ist. Das dürfen wir sehen und das dürfen wir wissen, dass dieses Wieder-zu-Hause-Ankommen so ein Moment ist, so ein Leben ist letztlich, nicht nur ein einziger Moment. Im Zentrum von dem, wovon wir Rechenschaft geben, von unserer Apologia, Apologetik, muss immer das Evangelium auch stehen. Nicht nur auch, muss das Evangelium stehen. Und es gibt sicher viele Anfahrtswege und Hürden, die dabei zu überwinden sind. Und jeder Mensch setzt woanders an. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu überlegen, wie wir darüber reden können, sodass es auch beim anderen ankommt. Und wir sind es vielleicht eher gewohnt, unser christliches Zeugnis unter Christen zu teilen. Ne? Im Gottesdienst, da erzählen wir dann anderen Christen, warum wir Christen sind. Aber tun uns richtig schwer damit, einem Nicht-Christen zu erklären, sodass er es versteht, was meine christliche Hoffnung ist. Und ich glaube, das müssen wir auch ein Stück weit wieder gewinnen und üben, dass wir es uns nicht nur gegenseitig sagen können, sondern auch den Menschen, die überhaupt keine Vorstellung davon haben. Und ich glaube, es ist deswegen gut, uns dafür auch zu wappnen und gewissermaßen auszurüsten, um genau das auch vor anderen tun zu können, aber auch manchmal vor uns selbst, die wir ja auch mit Fragen und Zweifeln immer mal wieder zu kämpfen haben. Wenn du also als Christ hier bist, was viele von uns sind, dann lass dich fragen, weißt du, was deine Hoffnung ist? Weißt du, was deine Hoffnung in Christus ist? Kennst du die? Und kannst du davon zeugen, wenn dich jemand fragt, na, was ist denn eigentlich jetzt so toll an Jesus? Was ist denn da so gut daran? Warum ist dir das denn so bedeutsam? Warum spielt das so eine wichtige Rolle in deinem Leben? Kannst du darauf eine Antwort geben? Und wenn du hier bist und Jesus nicht deine Hoffnung im Leben ist, dann darf ich dich vielleicht auch fragen, was ist deine Hoffnung im Leben? Was wünschst du dir? Wonach strebst du dich? Wonach richtest du dein Leben aus? Und ist es vielleicht zumindest denkbar, dass ganz viel von diesem, was du dir wünschst, in diesem Leben auch zu haben ist? Ich glaube, ganz viel können wir in diesem Leben haben. Aber am Ende doch bruchstückhaft, irgendwie unvollkommen. Manchmal entgleitet es uns auch vollkommen. Und vielleicht ist es dann denkbar, dass diese Hoffnung, diese Wünsche und diese Sehnsüchte, die wir in uns tragen, auf Gott hinweisen, der uns heimführen möchte in seine Vollkommenheit. Denn genau das ist uns ja verloren gegangen, das, wonach wir uns so sehr sehnen, dieses wieder heil, wieder ganz, wieder vollkommen. Ich glaube, das ist, weil wir Gott verloren haben, der all das für uns bereithält, wonach wir uns so sehr sehnen und ausstrecken, das vollkommen Gute. Petrus fordert seine Leser damals und seine Leser heute, wie wir, auf, mitten in so einem Umfeld, wo wir auch herausgefordert sind, wo auch Anfeindung da ist, Kritik da ist, wo manchmal diese Botschaft mit sehr viel Feindseligkeit begegnet wird, manchmal auch einfach mit Gleichgültigkeit, dass es denen einfach egal ist, den vielen Menschen. Aber da ist die Lösung nicht zurückziehen aus Angst, nicht isolieren. Die Lösung ist sicherlich auch nicht Gegenangriff. Ein Ausleger hat es ganz schön beschrieben, die christliche Gemeinschaft mag eine Kolonie in einem fremden Land sein, aber kulturelle Isolation ist nicht der Weg, den die christliche Gemeinschaft einschlägt. Nicht Rückzug und nicht Gegenangriff. Wir sind aufgerufen zu Demut und zu Sanftmut, zu segnen, Eiferer des Guten zu sein. Egal, wie uns die anderen begegnen. Genau so ist Jesus auch dir begegnet und mir begegnet, uns allen begegnet. Und dann in Christus haben wir diese Hoffnung, von der wir zeugen sollen, die weit mehr ist als ein Trostpflaster. Ich schließe mit Worten von Petrus selbst aus dem ersten Kapitel, Vers 3 und Vers 4. Dort bringt er diese Hoffnung nochmal zum Ausdruck. Er schreibt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Und genau diese Hoffnung sollten wir in unserem Leben und in unseren Worten bereit sein zu teilen. Wir wollen gleich einen Moment der Stille noch haben, ne? Ich lese ganz zum Schluss nochmal diese zentralen Verse vor, Verse 14 bis 16. Und dann nutzen wir das einfach nochmal für dich persönlich, mit dieser Frage auch, kennst du deine Hoffnung? Kennst du deine Hoffnung? Und wenn ja, kannst du sie auch verbalisieren? Kannst du sie jemandem mitteilen, wenn es drauf ankommt? Und wenn du sie nicht kennst, worauf hoffst du? Und ist das wirklich alles? Füllt das wirklich all diese Bedürfnisse und Sehnsüchte in uns aus? Oder weist es auf den Gott, der lebendige Hoffnung hat, hin? Fürchtet aber nicht ihren Schrecken. Seid auch nicht bestürzt, sondern haltet an den Herrn, den Christus in euren Herzen, heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und mit Ehrerbietung.